Ja, ich will über das Thema Gemeinde sprechen, genauer gesagt über das Thema, kann man als Christ ohne Gemeinde leben? In dieser Woche las ich in der neuen Nummer von Idea Spektrum, dass es dazu ein Pro und Contra gab. Also für mich gibt es da nur ein Pro, sage ich einfach mal gleich zu Anfang der Predigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sein Christsein ohne Gemeinde leben kann. Natürlich gibt es Situationen, wo man vielleicht eine Gemeinde nicht mehr besuchen kann, wegen des Alters, vielleicht manche auch aus beruflichen Gründen wenige Gelegenheiten haben, aber das ist mein Bekenntnis und ich meine das von der Bibel her gut begründen zu können, dass man ohne Gemeinde eigentlich seinen Glauben nicht leben kann. Ein ganz krasses Beispiel hörte ich vor einiger Zeit von einem unserer neuen Nachbarn in Salzkotten. Wir wohnen so auf einem größeren Dorf. Ja, und ich kam mit diesem Nachbarn ins Gespräch und hatte mich im Gespräch auch geoutet als ein Pastor, der jetzt in den Ruhestand getreten ist. Und dann sagte er mir sehr heftig und sehr emotional: Ich bin auch gläubig, ich bin Christ, aber mit der Kirche habe ich nichts am Hut. Wahrscheinlich habt ihr ähnliche Aussagen auch schon gehört. Und er erklärte mir dann, dass er von der Kirche enttäuscht sei, vor allem von ihren Pfarrern. Und er habe ja so viel Schlimmes über die Kirche, er hat nicht mal gesagt erlebt, sondern gelesen in der Zeitung und auch im Internet. Er ist längst aus seiner Kirche ausgetreten. Also im Raum Paderborn sind die meisten ja katholisch. Ich nehme es niemandem krumm, der mir so etwas erzählt. Wir grüßen uns immer noch freundlich und unterhalten uns auch gelegentlich. Aber diese Aussage ist mir dann doch lange nachgegangen und ich habe mich gefragt, warum bin ich eigentlich noch in einer Kirche? In diesem Fall in einer Freikirche. Enttäuschungen habe ich ja auch erlebt, nicht nur davon gelesen, dass man enttäuscht sein kann. Ich habe sie erlebt, auch als Pastor erlebt man Enttäuschungen. Aber warum bin ich immer noch in einer Gemeinde und zwar sogar sehr gerne? Warum liebe ich nicht nur Jesus, warum liebe ich auch seine Gemeinde? Auch meine neue Gemeinde, in der ich jetzt bin. Meine Überzeugung ist, niemand, kein Mensch kann allein leben. Wir alle sehnen uns zutiefst nach Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und auch ein Christ kann nach meiner Überzeugung nicht allein leben. Er braucht Gemeinschaft mit anderen Menschen. Er braucht eine ganz konkrete Gemeinde, auch wenn nicht alles perfekt läuft und eine perfekte Gemeinde gibt es auch nicht. Wie auch die ersten Christen miteinander lebten und eine Gemeinde bildeten, das haben wir eben im Bibeltext gehört, Apostelgeschichte 2. Wenn man diesen Bericht so liest, ich hoffe, ihr habt gut zugehört, kurz nach Ostern, Himmelfahrt und dann Pfingsten, dann spürt man sozusagen den ersten Atem der christlichen Kirche. Aber Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, erzählt davon nicht, um zu sagen, ach, wie schön war es doch damals. Sondern er berichtet davon nach dem Motto, liebe Leute, das, was ich euch hier schreibe, das ist der Normalfall. So soll es sein. Und so kann es auch wieder werden, wenn es nicht mehr so ist. Ich will kurz darauf eingehen, was diese erste christliche Gemeinde in Jerusalem auszeichnete. Zunächst mal fällt ja auf, das war keine schrumpfende Kirche, sondern sie wuchs, und zwar täglich. Ich glaube bis heute, dass gesunde Gemeinden auch neue Menschen dazu gewinnen, obwohl man das sicher nicht machen kann. Und es hängt manchmal auch davon ab, ob eine Gemeinde, ja, ich sage mal, in einer Region die aufblüht, lebt oder vielleicht irgendwo auf dem Land. Wachstum ist nicht verfügbar, aber Gott möchte, dass Menschen zum Glauben kommen und dass seine Gemeinde wächst. Dann war diese Gemeinde bekannt für ihre Großzügigkeit und Fürsorge. Keiner litt Hunger. Da wurde geopfert und gespendet. Irgendwie schienen diese Menschen frei von Gier. Sie klebten nicht an ihrem Besitz. Da wurde schon mal, so lesen wir, ein Grundstück verscherbelt, weil die Reicheren für die Ärmeren sorgten. Und das wurde auch nicht etwa von oben angeordnet. Das war kein Kommunismus. Das war auch keine Forderung der Armen an die Reichen. Ihr müsst uns jetzt was abgeben, ihr habt doch so viel. Es geschah einfach. Und es sprach sich herum. Das wurde bekannt. Und das half sicherlich auch, dass sich so viele der Gemeinde anschlossen. Die Menschen waren beeindruckt von der Art und Weise, wie die Jünger Jesu hier lebten und miteinander umgingen. In gesunden Gemeinden bekehrt sich auch das Portemonnaie. Da wird geteilt und geholfen. Dann pflegte diese Gemeinde auch eine intensive Gemeinschaft. Man war gern und oft und regelmäßig beieinander. Von täglich ist sogar die Rede. Als junger Mensch habe ich das auch so vertreten, dass man eigentlich jeden Tag beieinander sein muss. Irgendwann später habe ich gelernt, dass täglich auch ein zu viel werden kann. Aber der Wunsch nach Gemeinschaft, der war da und der ist eigentlich auch gesund. Die haben miteinander voller Freude gegessen. Und dann denkt man, wenn man auch Gemeindeerfahrung hat, wer hat da eigentlich immer das Essen vorbereitet, wer hat da immer den Abwasch gemacht, haben sich da immer genügend gemeldet, ist wahrscheinlich in Uslar kein Problem. Ihre Herzlichkeit war nicht aufgesetzt, es erklangen fröhliche Gespräche und Lieder. Und man hörte begierig auf das, was die Apostel von Jesus erzählten. Das Neue Testament gab es ja noch nicht. Die Apostel haben mündlich weitererzählt, was Jesus getan und gesagt hat. In gesunden Gemeinden ist man einfach gerne beieinander. Und in dieser Gemeinde fielen auch schwerwiegende persönliche Entscheidungen. Diese Menschen waren nicht einfach aus Gewohnheit beieinander. Das kann ja bei langjährigen Christen leicht passieren, dass wir einfach aus Gewohnheit zum Gottesdienst gehen. Es gibt ja auch gute Gewohnheiten. Ich finde Gottesdienstbesuch auch eine gute Gewohnheit. Aber das sollte nicht alles sein. Ja, diese Menschen hatten ihrem Leben wirklich eine neue Richtung gegeben. Sie waren ganz bewusst umgekehrt zu Jesus und hatten sich deshalb taufen lassen. Taufe bedeutet, mein altes Leben sinkt ins Grab. Ich fange neu an und folge dem Weg des Gekreuzigten und Auferstandenen. Schließlich können wir feststellen, dass die leidenschaftliche Predigt in dieser Gemeinde einen hohen Rang eingenommen hat. Die Apostel predigten, ja, überall, wo es möglich war. Auf der Straße, auf Plätzen, in Synagogen, in Häusern und auch im Tempel, den es da ja in Jerusalem gab. Sie predigten von Jesus, von seinem Lebensweg, aber auch von seinem Leiden und Sterben für uns, an unserer Stelle und zu unseren Gunsten. Sie predigten, dass Jesus jetzt auferstanden ist und lebt und dass er der Herr ist. In gesunden Gemeinden ist die öffentliche Predigt von Jesus das Herzstück. Alle sollen es hören, auch nicht nur die eigenen Leute, die schon in der Nachfolge von Jesus leben. Ich glaube allerdings, der entscheidende Punkt ist, dass diese Menschen in der Jerusalemer Urgemeinde von Gottes Geist erfüllt waren. Dieser Geist war über sie ausgegossen worden, so wird es ja in Apostelgeschichte 2 berichtet. Dieser Geist Gottes bewegte seit Pfingsten ihre Herzen. Er bewirkte die Umkehr und er fügte sie nun auch zu einer Gemeinde zusammen. Sie trafen sich, sie feierten, sie lernten, sie beteten und sangen. Und wahrscheinlich haben sie auch zusammen schon mal Fußball geguckt und Würstchen gegrillt. Wenn es das damals schon gegeben hätte. Also Grillen gab es damals schon, Fußball noch nicht. Der Geist Gottes schaffte es, dass die Gemeinde, die Kirche nicht langweilig war, sondern anziehend, lebendig. Sie wurde eine Bewegung, zu der Jesus immer mehr Menschen hinzufügte, täglich. Der Heilige Geist, das ist eigentlich das innerste Geheimnis. So lebt bis heute eine Apostelgeschichte 2 Gemeinde. Ich erwähnte schon, die Apostelgeschichte ist von Lukas verfasst worden. Und das war sozusagen der zweite Band der Geschichte, die er zu erzählen hatte. Der erste Band, das war die Geschichte von Jesus, das sogenannte Lukas-Evangelium. Dort hatte er schon alles Wichtige über Jesus aufgeschrieben. Seine Geburt, dann ein bisschen Kindheit, dann 30 Jahre Schweigen und schließlich 3 Jahre Jesus als Wanderprediger, als Provokateur und Freund der Sünder und so weiter. Am Ende standen Verhaftung, Justizmord, Auferstehung, leeres Grab und Rückkehr in die Welt Gottes. War damit die Geschichte von Jesus zu Ende? Nein, sagt Lukas, ich habe da noch was. Die Geschichte von Jesus geht weiter als die Geschichte von seiner Gemeinde. Fragt man Lukas, was denn jetzt noch kommt nach seinem Evangelium über Jesus, dann sagt er, die Gemeinde. Fragt man ihn, wo finde ich denn Jesus heute? Dann sagt er auch, in der Gemeinde. Fragt man ihn, ob ein Leben ohne Gemeinde möglich und sinnvoll sei, dann sagt er, natürlich nicht. Die Geschichte von Jesus ist noch nicht zu Ende. Er lebt und er lebt so unter uns, wie es einmal Dietrich Bonhoeffer zugespitzt gesagt hat, Christus als Gemeinde existierend. Ich erinnere mich an eine Gesprächsrunde, wo eine Pastorenfrau die Meinung vertrat, die Baptisten würden ja viel zu oft von Gemeinde sprechen. Sie hätte ja fast den Rang von Jesus. Es wäre doch viel wichtiger, darüber zu sprechen, dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott brauchen. Ich dachte dann später immer wieder daran, ja, diese Frau hatte auch einen anderen Hintergrund. Sie hatte keinen baptistischen Hintergrund, sondern sie kam ursprünglich aus der katholischen Kirche. Und sicherlich hatte sie etwas Richtiges erkannt, was wir auch nicht verachten sollten. Natürlich ist die persönliche Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus ganz zentral. Trotzdem hat das Neue Testament eine ganz hohe Meinung, auch von der Gemeinde. So kann man das etwa auch in Epheser 5 nachlesen. Ich will nicht den ganzen Abschnitt lesen, da stehen so andere Sachen drin, die uns dann auch wieder zu anderen Fragestellungen leiten. Aber da wird in den höchsten Tönen von der Gemeinde gesprochen, Epheser 5. Sie ist der Leib von Christus, ja, er ist das Haupt, die Gemeinde ist sein Leib und Christus liebt die Gemeinde. Er hat sein Leben für sie gegeben, so wertvoll ist sie ihm, um sie rein und heilig zu machen. Wenn Christus die Gemeinde liebt, wie könnten wir da verächtlich über sie denken und reden? Ich habe manchmal schon gehört, wie Menschen verächtlich über Gemeinden geredet haben. Und ich denke, wir sollten es nicht tun, weil Christus die Gemeinde liebt. Und zwar nicht nur die Idealform von Gemeinde, sondern die konkrete, die reale Gemeinde. Aber geht es in der Gemeinde, in der Kirche nicht oft auch sehr menschlich, ja allzu menschlich zu? Ja, so ist das. Jeder, der in einer Gemeinde ist und nicht nur ein paar Tage oder ein paar Wochen dabei ist, der kriegt mit, dass es da manchmal auch sehr menschlich zugeht. Und das will ich heute Morgen auch gar nicht verschweigen, darauf will ich jetzt auch noch bewusst eingehen. Auch Lukas wusste das. Schon in Apostelgeschichte 5, also 3 Kapitel nach dieser wunderbaren Gemeindeschilderung, erzählt er ja von Hananias und Sapphira, diesem Ehepaar, das den Heiligen Geist belügt und tot umfällt, als sie dann auf diesen Betrug angesprochen werden. Da ist gar nicht alles ideal in dieser Urgemeinde in Jerusalem, da passieren auch solche Dinge. Weiter berichtet Lukas auch von Konflikten, die dann ausgetragen wurden. Es gab unterschiedliche Sichtweisen, die heiß diskutiert wurden. Lesen wir nur Apostelgeschichte 15, wo es um die Frage ging, ob Menschen, die aus dem Heidentum kamen, nochmal beschnitten werden sollten oder nicht. Da hatte man gar keine Einigkeit damals über diese Frage. Heute ist diese Frage zumindest für uns geklärt, aber das war diese Frage damals nicht. Und da ging es in den Gesprächen auch heiß her. Und wenn man dann mal in den ersten Korintherbrief schaut, wo wir dieses wunderbare Kapitel über die Liebe haben, da merken wir, dass es in dieser Gemeinde doch auch sehr menschlich zuging. Da gab es Spaltungen, krasses ethisches Fehlverhalten, Hochmut und vieles andere mehr. Paulus wusste, dass die Gemeinde, auch wenn sie der Leib von Christus ist, Flecken und Runzeln und manche Fehler hat. Auch das lesen wir wieder in Epheser 5. Er wusste, dass die Gemeinde noch auf dem Weg war. Sie war noch nicht am Ziel und sie ist heute immer noch nicht am Ziel. Aber Paulus vertraute darauf, dass sie eines Tages vollkommen sein würde, nämlich dann, wenn Christus wiederkommt und die Gemeinde vollendet. Und so steht es auch in einem Lied, das sicher viele von euch noch kennen. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, du wirst zu ewiger Herrlichkeit sie wunderbar dereinst vollenden, trotz Not und Nacht, trotz Kampf und Streit, so dass sie wird am Ende sein, ganz heilig, fleckenlos und rein. Ihr merkt und ihr wisst es sicher auch längst, die Gemeinde von Jesus ist ganz real. Sie ist ganz wirklich, ganz geerdet, ganz körperlich. Und das ist in einem Sinne, der manch einem vielleicht ein bisschen fremd vorkommt, ist das so. Warum ist das so wichtig, dass die Gemeinde so real und so geerdet ist? Warum ist es gut, dass die Gemeinde Jesu auch so ganz menschliche Seiten hat? Das ist nichts Schlechtes nur, sondern das ist auch etwas Gutes. Und ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Wir diskutieren ja heute in einer Welt, die immer digitaler wird und werden soll, ob nicht der Unterschied zwischen real und digital längst überwunden sei, weil immer mehr zusammenwächst, was früher noch unterschieden wurde. Können wir nicht auch digital zusammen sein? Können wir nicht auch im Netz beten und Lobpreis machen? Wirkt der Geist Gottes nicht auch durch Facebook und WhatsApp? Warum ist reales Beisammensein noch wichtig, wo uns doch die digitale Welt immer mehr auf den Leib rückt? Man kann im Netz sich Predigten anhören. Man könnte auch heute Morgen Predigten hören aus verschiedensten Gemeinden, die ihre Gottesdienste streamen. Man müsste gar nicht hierher kommen. Und den Kaffee könnte man auch zu Hause trinken, oder? Die digitale Welt ist in der Tat faszinierend und kann auch begeistern. Es ist wunderbar, wenn ich vielleicht Fotos oder kleine Videos von meinen Enkeln auf dem Smartphone finde oder wenn ich eine tolle Landschaft, die ich im Urlaub erlebe, mit meiner Familie über WhatsApp teilen kann. Das ist gar nichts Schlechtes. Und doch weiß ich auch, das ist nicht genug. Es ist eben doch etwas anderes, wenn ich meine Enkel leibhaftig sehen, anfassen und in den Arm nehmen kann. Ich kann auch keinen Menschen digital tröstend in den Arm nehmen. Das kann ich nur ganz real machen. Oder stellt euch vor, ihr seid verliebt. Für die meisten ist die Zeit sicher längst hinter euch. Aber stellt es euch vor, ihr werdet ein Paar, ihr heiratet, ihr teilt euer Leben. Ist es dasselbe, dann mit dem anderen zu skypen, zu chatten, sich per WhatsApp auszutauschen, wie neben ihm zu sitzen, ihn zu drücken und zu herzen, bei Kerzenschein ein reales Essen zu teilen und manches mehr. Gottes Idee von einem guten Leben ist ganz leiblich, das möchte ich damit zum Ausdruck bringen. Gegen alle Leibverächter der Weltgeschichte haben Lukas und viele nach ihm daran festgehalten. Ja, Gemeinde ist real, ist leiblich, ist irdisch, ist auch an einem Tisch versammelt. Unsere Seele schreit nach wirklichen Beziehungen, nach Augen, die mich ansehen, nach einer Hand, die mich berührt. Und das erlebe ich doch nur in einer realen Gemeinde. Allerdings bedeutet reale Gemeinde auch, sie ist manchmal anstrengend. Anders als in der digitalen Welt, wo ich Menschen auch wegklicken kann. Bei Facebook kann ich mich von sogenannten Freunden auch verabschieden und sie wieder löschen, wenn ich deren Kommentare nicht mehr hören will. In jeder Gemeinde findet ihr Menschen, die anders sind. Sie haben komische Ansichten, wie ihr meint, andere Hobbys, andere Essgewohnheiten. Das sind Menschen, die mich stören, weil sie einfach nicht tun, was ich will. Sie sind lästig, weil sie auch Bedürfnisse artikulieren. Sie zeigen Schwächen oder auch Stärken, die mich dann vom Podest stoßen, denn sie können vielleicht besser singen als ich oder sehen besser aus oder besitzen ein schöneres Smartphone. Gemeinde ist nicht ein Ort von Gleichgesinnten. Sie ist kein Ort, wo sich alle von vornherein sympathisch sind. Geschwister kann man sich bekanntlich nicht aussuchen, weder in der Familie noch in der Gemeinde. Gemeinde ist vielmehr der Ort, wo der Geist Gottes Menschen sammelt. Menschen, denen das Wort von Jesus ins Herz gefahren ist. Ich habe schon manchmal gedacht, wie schön könnte es in der Gemeinde sein, wenn dieser oder jener nicht dabei wäre, wenn er die Gemeinde einfach verlassen würde. Das habe ich nie gesagt, aber ich habe das schon mal gedacht. Habt ihr das auch schon mal gedacht? Aber in der Apostelgeschichte steht eben nicht, und der Herr nahm täglich hinweg, die für mich zu anstrengend geworden waren. Nein, stattdessen fügte er noch mehr anstrengende Wesen hinzu, wie er ja auch einmal mich, anstrengendes Wesen, hinzugefügt hat. Und das ist gut so. Die Gemeinde ist nämlich auch eine Schule, in der ich ganz viel lernen kann und lernen soll. Ich kann hier lieben lernen. Ich lerne, den anderen anzunehmen, auch wenn er mir zunächst gegen den Strich geht. Das ist es, was Jesus uns mit seiner Gemeinde schenkt. Eine Gemeinschaft der Anstrengenden, der Schuldigen, der Schwierigen, der Belasteten. Und dahinter steckt etwas, wonach sich unsere Seele zutiefst sehnt. Hier darf ich sein, so wie ich bin. Hier bin ich angenommen. Zuerst angenommen von Jesus und dann auch von meinen Geschwistern. Und das ist Gnade, die ich erleben darf in der Gemeinde. Und darum dürfen wir nicht einfach auseinanderrennen, wenn es in der Gemeinde mal schwierig wird, denn hier soll die Spaltung überwunden werden, die sonst immer wieder durch die Menschen geht. Wir sehen das in unserer Gesellschaft auch, wie gespalten die oft ist. Europa ist gespalten, sagen wir heute auch. Das ist Gottes Idee von der Gemeinde, dass Spaltung überwunden wird. Jesus selbst sagt ungefähr Folgendes in der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 46 und 47: Mit ziemlich besten Freunden klarzukommen ist leicht. Das ist ein Kinderspiel. Das können auch die Heiden. Er dagegen will eine Gemeinschaft bauen, die aus Menschen besteht, die auch schwierig sind und die sehr verschieden sind. Eine Gemeinschaft aus Vergebung, eine Gemeinschaft, die Respekt übt, die Konflikte austrägt, die nicht einfach alles duldet, aber alle duldet. Und das bekommen wir nicht hin ohne die Gemeinschaft, ohne die Schule der Verschiedenheit. Diese Schule brauchen wir. Ohne Gemeinde, und damit meine ich eben ohne ganz reale Gemeinde, ist Christsein nicht möglich. Jedenfalls kein lebendiges und mündiges Christsein. Ich bin fast am Ende meiner Predigt angekommen und möchte euch noch erklären, wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Kann man als Christ ohne Gemeinde leben? Es war eigentlich die derzeitige Situation unserer Gemeinde, die wir in Paderborn gerade erleben. Ich erwähnte es schon, wir haben unser Gemeindehaus verkauft, sind dort Ende letzten Jahres ausgezogen, ohne ein neues Gebäude erworben zu haben, ohne zu wissen, wo wir in Zukunft Gottesdienst feiern können. Das war schon ein Glaubensschritt für die Gemeinde. Aber das hat mich dann selber nochmal auf die Frage gebracht, ja, was ist denn eigentlich Gemeinde? Worin besteht sie? Ist Gemeinde ein Gebäude? Wir selber sagen auch oft, wir gehen mal zur Gemeinde und meinen eigentlich das Gemeindehaus oder das Gemeindezentrum. Oder ist Gemeinde eine Institution, eine Kirche, eine Freikirche? Ist es denkbar, dass wir uns auch auf der Straße treffen, wenn wir kein Haus haben? Sind wir dann immer noch Gemeinde? Gemeinde ohne Gemeindehaus? Sich treffen in verschiedenen Häusern, das machen wir ja auch. Dieser Gedanke ist mir zwar fremd, ich bin auch damit aufgewachsen, dass man sich in einem Gemeindehaus trifft, aber ich kann es mir vorstellen, dass Gemeinde ohne ein Kirchengebäude existieren kann. Denn Gemeinde, das sind letztlich die Menschen, die zu Jesus gehören, die mit Jesus unterwegs sind, die ihm gemeinsam folgen. Und das ist doch eigentlich auch ohne Gemeindehaus möglich. Okay, wenn die Gemeinde immer größer wird und man will sich miteinander versammeln, dann muss man schon überlegen, wie kann man auch bei schlechtem Wetter, wo kann man sich dann treffen. So jedenfalls war es ganz am Anfang in Jerusalem, in der Urgemeinde. Die haben sich überwiegend in Häusern getroffen, hin und her in den Häusern. Manchmal auch im Tempel. Aber außerhalb von Jerusalem ging das schon nicht mehr. Und so ist es immer wieder, auch heute, wenn neue Gemeinden gegründet werden, dann treffen sich die neuen Gemeinden in Wohnzimmern oder im Kino oder irgendwo sonst. Und das ist auch Gemeinde und manchmal lebendiger als so alte Gemeinden, die es schon über viele Jahrzehnte gibt. Im Laufe meines Lebens habe ich eigentlich immer wieder mal über das Thema Gemeinde gepredigt. Auch sehr gerne über diesen Bibeltext aus Apostelgeschichte 2. Und daran merke ich, das Thema Gemeinde liegt mir am Herzen. Es ist mir wichtig. Und ich möchte und wollte heute Morgen euch einfach Mut machen zur Gemeinde. Niemand, der an Jesus glaubt, sollte abseits stehen oder am Rande stehen und stehen bleiben, sondern in die Mitte der Gemeinde rücken. Und das liegt an jedem selbst, wo er steht. Wie gesagt, ich weiß, dass es auch negative Erfahrungen mit Gemeinde geben kann und mit Menschen überhaupt geben kann, nicht nur in der Gemeinde. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, Gemeinde zu leben. Es geht einfach nicht ohne sie. Und meistens ist es eine wunderbare Sache, die Jesus uns hier anbietet. Es ist eine tolle Erfahrung, Gemeinde nicht nur digital zu erleben, sondern ganz real. Amen.